Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Herzlich willkommen zum neuen Lokalhelden MV Podcast. Ein bisschen nach einer kleinen Sommerpause, was uns hoffentlich allen gegönnt war, weil bei der Hitze, Junge, das hält ja gar nicht, kann man das. Nee. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt weitergeht mit den nächsten Episoden in der zweiten Jahreshälfte. Und heute starten wir deswegen auch direkt rein. Virtuell mir gegenüber sitzt Alicia. Wie hast du die Hitze? Hast du es überstanden bislang oder bist du schon so kurz vom Blackout?
Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, mit viel Eis und am Wasser habe ich es auf jeden Fall aushalten können. Aber es sind auf jeden Fall schon verrückte Zeiten.
Absolut. Ich habe mir deswegen auch gedacht, lass uns doch mal mit so ein paar Icebreakern reinstarten, wobei wir wahrscheinlich eher Heatbreaker bräuchten. Ich habe mal vier knackige vorbereitet, passend so ein bisschen auch Richtung Sommer. Strand oder Stadt?
Aktuell definitiv Strand.
Strand, na klar. Wir leben ja auch da. Wohin sonst, ne? Was ist dein Must-Have beim Frühstück?
Im Moment fahre ich total auf Porridge ab. Und da ist dann immer noch auch Kinderschokolade drin, ganz unten, was dann vor sich hin schmilzt. Und das ist gerade mein Lieblingsfrühstück.
Mega, Geheimtipp also. Dann, wenn es Richtung Abend geht vielleicht, Wein, Cocktail oder das klassische Bier?
Wein oder Cocktails, die nicht so süß sind.
Okay, also eher so Mojito und Co.
Ja, ich bestelle Cocktails grundsätzlich immer ohne Zucker. Und dann wird man manchmal ein bisschen komisch angeguckt, aber die schmecken.
Hauptsache es knallt. Allein die Welt erkunden oder lieber zusammen Familie, Freunde, Partner?
Ich finde es total spannend, alleine zu reisen, weil man dann ganz anders offen ist für die Umgebung. Und manchmal überlegt man sich natürlich als junge Frau, ob man sicher ist. Aber eigentlich habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass einem gerade als junge Frau eher Hilfe angeboten wird oder man irgendwie nochmal irgendwo hingebracht und begleitet wird, beispielsweise wenn man jetzt wirklich in einer unbekannten Stadt und Umgebung ist. Deswegen finde ich das irgendwie ganz spannend, die Welt alleine zu erkunden und zu gucken, wen man sonst so trifft auf dem Weg.
Absolut cool, absolut cool. Lass uns gerne reinstarten und ich glaube, damit unsere ZuhörerInnen vielleicht auch einen kurzen Einblick haben, wer du eigentlich bist und warum wir uns heute nämlich unterhalten im Rahmen von Lokalhelden MV. Stell dich doch gerne mal kurz vor und vor allem gib uns auch einen Einblick in deinen Background, weil wir beide kennen uns natürlich schon. Ich weiß ein bisschen, was du schon gemacht hast, aber ich glaube, das lohnt sich, wenn jemand anderes das auch nochmal hören kann.
Ja, ich studiere seit knapp 5 Jahren in Greifswald BWL auf Diplom. Habe mich dort unter anderem auch auf Psychologie spezialisiert und bin seit einen Monat ungefähr Sexualpädagogin angehende Gründerin und habe mich während des Studiums immer ehrenamtlich in Vereinen engagiert und habe da verschiedenste Bereiche mit abgefrühstückt und habe angefangen zum Beispiel bei einer studentischen Unternehmensberatung. Dazu gehöre ich auch im Dachverband, der national organisiert ist. Habe beispielsweise das Planspiel mitgemacht, Model United Nations, wo man auf Englisch quasi die UN nachspielt und diplomatisches Englisch lernt und und bin dann nach so 2-3 Jahren von diesem Verein gewechselt in der medizinischen Fakultät zu mit Sicherheit verliebt und mache seit nun 2-3 Jahren Sexualaufklärung an Schulen. Und daraus hat sich auch meine Gründungsidee Sexeducation entwickelt, weil wir an den Schulen immer einen Projekttag verbringen mit den Kindern und Jugendlichen und mit denen eben Aufklärungsarbeit machen und aber gemerkt haben, ich habe mir dann gedacht, dass es natürlich total wertvoll ist für die Jugendlichen, wenn wir einen Tag da sind und Fragen beantworten können. Aber Sexualität ist ja ein lebenslanger Prozess und begleitet uns ja. Das heißt, wir können die meisten Fragen noch gar nicht beantworten, weil es die an dem Tag noch gar nicht gibt. Also die kommen erst in 2 Tagen oder in 2 Wochen oder in 2 Monaten, wenn man sich ja weiterentwickelt und gerade in den Phasen der Pubertät noch viel mehr andere Fragen auftauchen. Und das war dann so ein bisschen der Moment, wo ich einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt habe und sie gefragt habe, ob es nicht viel sinnvoller wäre, wenn wir mit den Lehrkräften und auf Elternabenden beispielsweise in dem Kontext arbeiten würden, weil die ja tagtäglich mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Und wenn die offen mit dem Thema umgehen, dann können auch die Fragen beantwortet werden. Und das war dann der Gänsehautmoment und die Geburtsstunde.
Mega cool. Dazu tauchen wir gleich noch ein bisschen mehr ein gern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch der ein oder andere, der das jetzt hört, sich die gleiche Frage stellt wie ich anfangs auch, dass man sagt, ist doch recht ungewöhnlich. Also hat es für dich einen konkreteren, also persönlich vielleicht einen Zusammenhang, dass du sagst, dich interessiert dieses ganze Thema rund um Sexualität und allem, was dazugehört? Ist das so ein Ding, wo du sagst, ich brenne da voll für? Hatte das einen gewissen Auslöser, weshalb du gesagt hast, deswegen interessiert es mich und engagiere ich mich? Warum, wie kommst du dazu, das zu machen als Mensch?
Also, ich habe schon lange im Kopf, dass ich gerne was gründen möchte, mich selbstständig machen möchte und hatte dann über die Zeit auch immer schon so ein paar Ideen. Aber es war nie eine Idee, wo ich so 100% hintergestanden habe. Weil man kann natürlich auch mit einem Nischenprodukt was gründen und damit erfolgreich sein. Aber ich wollte gern was haben, wo man, ja, was man für noch mehr Menschen irgendwie nutzbar und greifbar macht. Und das ist das Schöne am Thema Sexualität, dass einfach jede Person, egal welches Alter, welches Geschlecht, welche Herkunft, hat einfach einen Bezug zu Sexualität. Also ich habe da so ein bisschen diese Aussage, man kann nicht kommunizieren, abgewandelt in man kann nicht sexuell sein sozusagen. Man kann nicht keine Sexualität haben. Und ja, das verbindet uns alle und ist so schön darüber zu sprechen, weil man eben weiß, dass jede Person da einen Bezug zu hat. Deswegen stößt man eigentlich immer auf offene Ohren und das macht das Thema irgendwie so schön und verbindend und deshalb eigentlich auch noch so schade, dass man eben noch nicht so viel darüber spricht in unserer Gesellschaft. Genau, und das wollen wir gern verändern.
Sehr cool. Das heißt, stell doch mal kurz vor oder pitch uns doch einmal runter, was Sex Education als Business frisch gegründet, was dahinter steckt.
Ja, im Prinzip machen wir einerseits, also es haben sich inzwischen so zwei Unternehmenszweige rauskristallisiert, machen wir Events, wo man ja statt einfach nur in die Bowlingbahn oder ins Kino zu gehen oder in die Bar sich einen Experten oder eine Expertin, zum Beispiel mich als Sexualpädagogin, für ein Event buchen kann und dann ja komme ich zu einem Ort, an dem sich alle wohlfühlen. Das kann also die eigene Wohnung sein. Wenn es um Barrierefreiheit geht, kann das auch ein anderer öffentlicher Ort sein, der für alle gut zu erreichen ist beispielsweise. Und dann gibt es Input von, ja, ich bleibe mal bei mir, von mir zu einem bestimmten Themenbereich, wo ich mich eben auskenne oder ja durch meine Ausbildung beispielsweise mir Wissen angeeignet habe oder von etwas betroffen bin. Also bin ich Expertin aufgrund von Erfahrungen. Genau, und bringe diese Themen auf den Tisch und moderiere einfach so eine Runde. Und das führt dazu, dass man, wenn man mit Freundinnen und Freunden sonst nicht über bestimmte Themen spricht, ja, dann mal eingeführt wird in bestimmte Themenbereiche und die Möglichkeit hat, dadurch, dass ich als Externe in eine Runde komme, dass man nicht selbst die Person ist, die die Frage stellt und sich dann nicht traut oder vielleicht in den nächsten 3 Monaten irgendeinen Spruch dafür bekommt, sondern dass ich die Fragen in den Raum werfe und das moderiere und sage, hey, wie siehst du das denn? Wie ist es denn bei dir? Und da öffnet sich einfach nochmal eine ganz neue Welt, wenn man mit Freundinnen und Freunden sonst nicht über Sexualität spricht. Ja, um so Meinungsaustausch zu haben und wie ist das denn bei dir? Und ach, voll spannend. Genau. Und der andere Unternehmenszweig, der sich gerade rauskristallisiert, ist Unternehmensberatung. Ein total spannendes Feld, weil wir alle mitbekommen, dass also in diesen Zeiten, wo jetzt ja, das Thema Gleichberechtigung zum Beispiel sehr vorherrschend ist und sich weiterentwickelt und es einfach viel Unwissen gibt, auch aufgrund verschiedener Generationen. Genau, da beraten wir auch Unternehmen im Hinblick auf so Präventionsarbeit, der Umgang mit Sexismus beispielsweise in Unternehmen, Gender Awareness, aber auch viel so Gesundheitsmanagement, wo wir beraten im Hinblick auf ja, Gesundheit, was Vorsorgeuntersuchungen betrifft, beispielsweise für Krebs. Ja, oder eben Möglichkeiten für Frauen oder nee, Frauen beziehungsweise Menschen mit Vulva und Vagina, wie das Social Freezing, also das Einfrieren von Eizellen, was ja für viele Frauen eine spannende Karrieremöglichkeit sein kann. Und darüber zu beraten und zu informieren, das mit Unternehmen zusammenzumachen, die dann entweder ideell oder auch finanziell unterstützen können, was natürlich ethische Fragen auch aufwirft, aber es ist trotzdem ein super spannendes Thema und es kann für einige Personen eben ja, relevant sein.
Seit wann gibt es euch und wie hat sich das so entwickelt? Also das ist ja oftmals so, dass man irgendwie wirklich eine gewisse Zeit braucht, bis man dieses Proof of Concept hat. Und da das ja vielleicht noch mal mehr ein recht verschlossenes Thema, wie du es auch ja irgendwie gesagt hast, gesellschaftlich ist, habt ihr da schon, merkt ihr, dass das funktioniert, was ihr anstoßt?
Ja, also ich habe 2020 bei dem Unique-Ideen-Wettbewerb mitgemacht, den es in Greifswald gibt. In anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommern heißt der Inspired, deswegen sind wir da ein bisschen extra, aber genau, da kann man mit einer Idee mitmachen, die eben so erstmal die Idee ist und dann macht man so einen kleinen Businessplan, spinnt man sich so ein bisschen durch, um zu gucken, ob das überhaupt Potenzial hat und man macht sich Gedanken über Finanzierung und Marketing und rundet das so ein bisschen auf. Genau, und da konnte ich den dritten Platz erreichen sowie zwei Sonderpreise gewinnen. Und das hat mich total überrascht, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Vor allem, weil die Jury damals männlich geprägt war und die sehr große Skepsis hatten, weil sie das Thema sexuelle Bildung sehr als weibliches Thema abgetan haben. Denn Periode und Geburt, und das sind ja alles Frauenthemen. Also auch da diese Ebene alleine schon Periode und Frau oder überhaupt, dass das weibliche Themen sein sollen, warum sollten Männer nicht das gleiche Wissen über Periode und Geburt haben? Genau, und durch diese Skepsis, die ich verspürt habe während der Präsentation, dachte ich dann, das war es jetzt quasi. Und dann da doch so viele Preise zu gewinnen und die Anerkennung zu bekommen und die Wertschätzung, war so der erste Boost. Und inzwischen habe ich ein Team von 4 Leuten und wir stellen alle fest, dass das einfach auf sehr viel Gehör trifft, das Thema. Im Freundinnenkreis, aber auch bei Leuten, die im Arbeitsleben sind und bei den Eltern, auch bei älteren Generationen. Also wir haben einen demografischen Wandel, die Leute werden immer älter und Leuten wird einfach ab 50 Sexualität abgesprochen, weil alte Menschen haben ja keinen Sex oder keine Sexualität. Und das wird ja zunehmend auch ein größeres Thema, weil immer mehr Menschen älter werden. Genau, deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Markt oder eine große Branche.
Das heißt, das ist tatsächlich was ich mir auch so, also auf dem Zettel hier habe, Thema generationsübergreifend oder das so zu machen, weil du hast es ja anfangs auch ein bisschen angerissen. Es ist irgendwie völlig, ich sage jetzt mal, selbstverständlich oder auch irgendwie logisch, dass sexuelle Bildung, Aufklärung, je nachdem, für sehr junge Menschen, sprich Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, wie auch immer, dass das an Schulen stattfindet, immerhin, Gott sei Dank, aber dass man irgendwie so das Gefühl hat, es gibt so einen gewissen Break irgendwie, sobald diese klassische, ich nenne es mal Grundausbildung in der Schule oder im schulischen Umfeld stattgefunden hat, man alle sagt, so, das ist es jetzt. So, aber zum einen irgendwo das Thema Auseinandersetzung, sei es mit irgendwelchen, Accessoires, im Internet natürlich generell hinsichtlich Pornografie und Co. auch. Also ich sag mal so, ich finde es immer lustig, also ich schmunzle da selber auch, aber wenn so Leute sagen, ja, ich lerne daran ja auch, verstehe ich, dass manche Menschen sagen, naja, Moment. Aber am Ende des Tages ist es ja vielleicht auch irgendwo so, dass man zumindest mal Dinge sehen und, was heißt erleben kann, aber zumindest mal verstehen kann, boah, was das nicht nur einfach ein biologischer Akt der Fortpflanzung ist, sondern dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Bis hin auch, dass ja durch, irgendwelche Online-Shops wie ice.de und Co. nach wie vor da so eine gewisse Hemmnis ja ist und man die Möglichkeit hat zu sagen, ich bestelle jetzt bei internetmarketing.net. Ja. Und solche Geschichten, deswegen merkt man das ja, dass das irgendwie, Spannungsfeld ist vielleicht zu hart gesagt, aber doch irgendwie so eine Mechanik ist, die da irgendwie hin und her ruckelt. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr generationsübergreifendes Thema und das seht ihr sicherlich genauso.
Definitiv. Also auch wenn ich erzähle, dass wir in die Erwachsenenbildung gehen und wir machen sexuelle Bildung, dann ist die erste Reaktion, die wir meistens bekommen, brauchen das Erwachsene und ich weiß doch alles, das kommt auch gerne. Das würde ich einfach in Frage stellen, denn oft fängt es dann schon bei der Definition von sexueller Bildung an, dass viele gar nicht wissen, was ist denn eigentlich damit alles gemeint, weil man sich oft, also die meisten Themen gar nicht darunter verorten würde, die irgendwie doch dazu oder Teil dessen sind. Und zum Beispiel eben Aufklärung ist ja auch wichtig und Grundlagenaufklärung und deshalb auch genau richtig an der Schule, aber es ist halt nur ein Teil von Bildung. Also das ist ein Teilaspekt dessen. Und ja, wie du gerade gesagt hast, mit Ende der Schulzeit, also es ist immer so ab 18, hören diese Angebote eben auf und eigentlich geht es ja ab da erst richtig los. Also dann ist man ja irgendwie aus der Pubertät raus und auch während der Pubertät passiert natürlich viel, aber dann hat man ja sein ganzes Leben noch vor sich und da gibt es eben keine Möglichkeiten mehr, sich auszutauschen und es gibt inzwischen ja auch dann zum Beispiel Podcasts, die sich mit den Themen befassen, Formate, Videoformate, Dokumentationen, Zeitschriften, also da wird ja was gemacht, Aber es hat für mich den großen Nachteil, dass man das meistens alleine konsumiert. Also wenn du dann einen Freundinnenkreis hast, wo du mit den Leuten offen redest, dann schickt man sich vielleicht nochmal den Link zu, hier, guck dir das mal an, die Doku, und dann tauscht man sich vielleicht kurz aus. Wir können aber aus unserer Erfahrung sagen, und ich, dass das bei den wenigsten Leuten der Fall ist. Das heißt, man konsumiert es alleine und dann denkt man sich vielleicht seinen Teil dazu, aber man kommt nicht in den Austausch. Man kommt nicht in den Austausch mit FreundInnen und weiß nicht, wie die darüber denken. Und noch in dem Sinne dramatischer, weil viele Themenbereiche im sexueller Bildung einfach stark vorurteilsbehaftet sind. Man kommt nicht in den Austausch mit den Leuten, die dieses ExpertInnenwissen haben oder betroffen sind von etwas. Und genau da setzen wir bei Sex Education an, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und dass wir nicht übereinander, sondern miteinander sprechen. Und das sind dann Themen wie, ich nehme gerne plakative Beispiele, Sex und Behinderung. Also mir kommt es oder ist es jahrelang nicht in den Sinn gekommen, wenn ich jemanden im Rollstuhl sehe, die Person irgendwie anzuflirten, weil ich so tief drin habe, die ist ja behindert, die Person, die kann ja gar keine Sexualität, was totaler Quatsch ist. Es wird einem einfach so eingetrichtert und du siehst, du hast keine Role Models in irgendwelchen Filmen oder irgendwie, wo du mal jemanden im Rollstuhl siehst, der eine vernünftige Rolle spielt sozusagen. Und ja, solche Themen, dass man also nicht, dass wir jetzt nicht mutmaßen, wie geht es denn einer Person, die im Rollstuhl sitzt, hat die Sex oder nicht? Oder wie funktioniert das? Und Fortpflanzung, das sind total spannende Themen, aber da können wir halt nur über die Person sprechen. Dann wäre doch viel spannender, wenn man eben mit den Personen sprechen kann. Und die Person kann ja immer sagen, hey, das ist mir zu privat, das möchte ich nicht beantworten. Aber die Erfahrung mache ich selbst auch, die Leute sind einfach froh, wenn nicht über sie gesprochen wird, wenn man sie anspricht und sagen, hey, voll spannende Frage, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Und sind eigentlich eher froh darüber. Und dann sind es natürlich auch Themen wie Beziehungsmodelle, sowas wie offene Beziehungen, weil wir einfach in einer sehr heteronormativen und monogamen Gesellschaft leben. Und das bricht ja auch inzwischen ein bisschen mehr auf. Und da braucht es aber Austausch. Und auch Erziehungsmodelle werden jetzt auch im Zuge von Diversity zum Beispiel immer relevanter. Und Co-Parenting und Adoption. Sich darüber auszutauschen, Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch, Fehlgeburt, ganz große Tabuthemen. Und das sind eben alles Themen, die sind nicht mit 14 relevant in den meisten Fällen. Also die werden erst im Erwachsenenalter relevant. Und ja, auch natürlich der Ursprung sozusagen, also nicht nur Fortpflanzung, sondern auch Lust und Spielarten, Spielzeuge, Clubbesuche, was auch immer. Also das ist ja natürlich auch ein großer Teil von Sexualität, der oft immer als das Hauptthema gesehen wird, aber jetzt fällt ja schon auf, wie viele einzelne Aspekte das sind. Und eben, was mir auch sehr wichtig ist und einer der USPs, also Alleinstellungsmerkmale von Sex Education werden soll, ist eben dieses Gesundheitswesen, also Vorsorgeuntersuchungen aus kalten Arzt- und Ärztinnenpraxen rauszuholen und das auf solche Events mit einzubetten, wo man mit anderen Leuten zusammen ist, die vielleicht auch irgendwie Angst haben vor einer Untersuchung zum Thema Brustkrebs. Und sich halt einfach denken, und das kennt man, ob man zum Zahnarzt geht oder zur Vorsorgeuntersuchung, solange ich nicht da war, solange habe ich auch nichts, und belügt sich da so ein bisschen selbst. Aber gerade bei sowas wie Brustkrebs, was sowohl bei Männern und Frauen ein sehr hohes Krebsrisiko ist, werden Untersuchungen bei der Krankenkasse erst ab einem relativ hohen Alter übernommen. Und das passiert einfach auch schon viel, viel früher. Und ich glaube, bei solchen Events, wo man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, kann man schon viel Präventionarbeit leisten und solche Sachen früher entdecken. Vor allem auch bei Menschen mit Penis ist gar nicht in der Erziehung sozusagen mit drin, dass man zum Arzt geht, zum Männerarzt sozusagen, und sich untersuchen lässt, was ja eigentlich schade und totaler Quatsch ist, denn auch da gibt es ja Krankheiten und Kontrolle und Prävention. Genau, und diese Aspekte sind sehr, sehr wichtig bei Sex Education, um die rauszuholen und gerade was halt die Gesundheit betrifft, da aufzuklären und sich auszutauschen, weil das eben auch sehr, nicht nur verurteilt, sondern auch irgendwie angstbehaftet ist. Und da tut es, glaube ich, gut, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die die Angst auch haben. So. Und das ist mehr, als man denkt.
Glaube ich. Also coole Mission, die ihr da habt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man, du hast es vorhin schon mal ein bisschen angerissen, zumindest auch selber ja die Erwartungshaltung in deinem ursprünglichen Pitch beim Wettbewerb hattest, dass das eher, naja, Ablehnung vielleicht nicht direkt, aber so schon so ein verdutztes Gesicht einem doch entgegenstößt. Und wenn du das so erzählst, dann fallen mir dann natürlich auch andere Dinge, die ganze Diskussion um Abtreibungsgesetze und Co., jetzt mal so ganz groß gedacht, und auch ja gar nicht nur in Deutschland, bis hin zu, ich hatte ja einen Podcast mal aufgenommen mit Einhorn beispielsweise, die auch quasi fast schon täglich oder im Rahmen ihrer Social-Media-Arbeit zum Beispiel immer wieder mit mit Sperrungen oder abgelehnten Content zu tun hatten, weil sie eben nicht sehr explizit sein konnten oder durften oder selbst, also man irgendwie auch den Kampf hatte, das so versteckt zu platzieren, dass es trotzdem noch eindeutig und offensichtlich oder klar ist für die UserInnen, dass man das irgendwie auch, ne, konsumieren kann und versteht, okay, es geht hier jetzt nicht um Obst. So. aber also spürt ihr das auch, diese Grenzen, diese Hürden, die ihr echt auch vielleicht mit extrem viel Energie überwinden müsst erst?
Definitiv. Also das sind auch Diskussionspunkte, die wir in unseren Meetings haben, wenn es um den Social-Media-Auftritt geht beispielsweise. Also Plattformen wie TikTok, Instagram, die zensieren einfach stark. TikTok, glaube ich, noch stärker als Instagram. Wenn man da Leuten folgt, oder wir hatten jetzt bei der Marktanalyse, wurde auch bei TikTok recherchiert, es wurde genau ein Unternehmen gefunden, weil alles andere, die Hashtags und so, sind so verfremdet, dass du halt Sex nicht mit X, sondern mit G schreibst oder Sexen und also alles andere versuchst zu umschreiben, dass es einfach schwer ist, da Bildungsarbeit zu machen, weil es so übersexualisiert wird sozusagen, dass das eine große Herausforderung ist und wir auch dann überlegen, nutzen wir die Plattform dann überhaupt, weil wir uns dadurch sehr einschränken müssen und das nicht unserem, also das nicht unseren Werten eigentlich entspricht, weil es ist das Normalste auf der Welt. Das sind auf jeden Fall Diskussionspunkte, die wir haben. Und auch bei Instagram dieses Thema, dass man Frauenkörper, die Nippel nicht zeigen darf. Also diese, wer besagt das und wer bestimmt das und warum ist das so? Genau, das kriegen wir auch mit. Und was noch ganz spannend ist, wenn man bei Google Inhalte eingibt, dann kriegt man ja eigentlich mal Vorschläge. Sobald aber klar ist, dass man zum Beispiel das Wort Devot eingibt oder irgendwie, das, also klar ist, worauf man hier hinaus will, gibt es keine Vorschläge mehr. Ja. Das ist auch ganz spannend, wie das, also das kriegt man manchmal gar nicht so mit, wenn man denkt, ja, es gibt einfach nichts dazu. Aber wenn man das dann sucht, dann kommen auch Ergebnisse, aber es wird einem nichts vorgeschlagen. Also auch da zensieren diese Unternehmen sehr, sehr stark. Und dadurch, dass wir sowieso in diese analoge Welt mehr rein wollen, umgehen wir ja also auch bestimmte Hürden, die wir hätten, wenn wir jetzt uns auf ein Online-Business konzentrieren würden. Mhm. Genau, und hoffen, dass das natürlich mit der Zeit noch mehr Vernunft walten lässt.
Ich finde es auch schwierig. So. Man kann das ja, also eine Grundzensur natürlich nachvollziehen. Es gibt ja auch super viel Trash im Netz und da Leute, die sich auch sehr explizit zeigen müssen, wo man sagt, das ist auch, glaube ich, also ich finde es okay, wenn man das als unangebracht betrachtet, dann, weil man einfach sagt, ja, sorry, wenn ich das bewusst, also wenn ich auf eine pornografische Webseite gehe, dann weiß ich ja, was mich da, oder erwarte ich, was danach mich erwartet. So, und wenn ich jetzt aber dann natürlich in meinem normalen Kontext bin und da irgendwie tanzende Menschen auf dem Champs-Élysées-Platz oder irgendwo sowas habe und zwischendrin rutscht mir da irgendwie was auch immer dazwischen, das verstehe ich. Ich habe auch ewig schon immer drüber nachgedacht, ist es sowas, vielleicht braucht es auch eine Art anderweitige Verifizierung. Also es gibt ja auch bei irgendwelchen Datingportalen und Co. kann man sich ja auch verifizieren lassen, dass man wirklich sagt, ja, das bin wirklich ich. Da hat nicht ein Kumpel mich mal mit Fotos von mir einfach ein Profil gemacht und gibt sich als ich aus, sondern man kann sich da auch verifizieren lassen beispielsweise. Vielleicht braucht es bei solchen Plattformen in Zukunft auch solche Möglichkeiten auch wirklich. Ich kann ja bei Instagram auch sonst was angeben. Ich könnte angeben, dass ich Politiker sei und mache den ganzen Tag, bin ich mal gar nichts. So, aber also das heißt, das Ausgeben als jemand anderes ist ja sowieso per se relativ stark möglich. Und wenn man vielleicht auch da Möglichkeiten schaffen würde, sagen, dass es geht hier aber um einen Bildungskanal von mir aus. Sei es erstmal recht strikt formuliert, aber zumindest die Möglichkeit zu schaffen, hey, es geht hier um aufklärende Arbeit. Unabhängig jetzt von dem konkreten Thema, es gibt ja auch für 1000 andere Sachen, dann wäre das vielleicht ein Aspekt. Du hast vorhin mal angerissen, ihr seid 4 Leute, glaube ich, habe ich richtig verstanden? Genau. Und im Vorgespräch hast du mir mal so ein bisschen Einblick geben lassen, wie ihr auch so arbeitet. Und da kam, soweit ich mich da recht erinnere, auch bei raus, dass da sehr viel rein motivationsbasiert ist. Das ist gar nicht darum, wie ein Riesenteam, das kostet schon einen Haufen Schotter und sonst was alles geht, weil man natürlich sagt, ui, nicht schlecht, nach 1-2 Jahren Gründung gleich ein 4-Mann-Team für sowas zu haben und dann geht's los, oder ein 4-Personen-Team, nicht schlecht. Wie organisiert ihr euch und wie sieht so Teamwork bei euch aus?
Ja, also ich bin ein großer Fan von alles, was in Richtung New Work geht, also diese neuen Arbeitswelten, die kommen, und das ist auch Teil oder Grund dessen, warum ich gründen möchte, weil ich bis jetzt kein Unternehmen gefunden habe, die so arbeiten, wie ich das gerne möchte, beziehungsweise dann ja wahrscheinlich eher weniger für mich, sondern dann für zukünftige Mitarbeitende. Und das ist ja auch Teil der Generation, in der ich aufgewachsen bin, dass für mich zum Beispiel die Sinnfrage sehr, sehr groß ist. Es gibt ganz viele Jobs, dessen Sinn ich in die Frage stellen würde. Und gerade beim Thema Sexualität lässt sie sich irgendwie so schön leicht beantworten, weil das einfach so viele Personen oder jede Person betrifft und das einen Sinn hat, da Aufklärungsarbeit zu machen. Und wir ja alle einen Need haben, beziehungsweise wir in den Gesprächen immer wieder feststellen und wir die Rückmeldung bekommen, dass es so eine wichtige Arbeit ist, die wir machen. Deswegen ist es da auch eine gute Kombination auch für die Motivation der Leute, die also meines Teams, die gerade mitarbeiten. Ich versuche jeder Person die Aufgaben zu geben, denn genug haben wir davon auf jeden Fall, die sie intrinsisch halt ja motivieren und interessieren, dass man sich eben ausprobieren kann, weil wir eben auch gerade dadurch eine Plattform sind, in der man sich ausprobieren kann. Wir haben eine offene Feedback-Kultur, um jetzt noch mal ein paar Bullshit-Bingo-Wörter einzuschmeißen. Ja, wo wir uns ja offen Rückmeldungen geben, wie wir arbeiten, wie wir nicht arbeiten. Wir fangen jetzt an mit so einem 360-Grad-Feedback, wo also nicht nur ich irgendwie den Leuten eine Rückmeldung gebe, sondern auch eine bekomme. Wir unterstützen uns alle. Man kann eigene Ideen total offen mit einbringen und das muss dann nicht zu irgendeinem spezifischen Sexualitätsthema sein, sondern wir setzen uns mit Excel und Word zum Beispiel viel auseinander und eine Person bei uns im Team kennt sich gerade sehr gut damit aus und gibt uns jetzt so einen kleinen Workshop. So, wir hatten aber auch schon einen Design Thinking Workshop und eine in meinem Team hat eine Ausbildung als Physiotherapeutin gemacht und macht jetzt einen internen Workshop zu so Beckenboden und bereitet den gerade vor. Und das funktioniert gerade auf so vielen Ebenen ganz schön, weil wir später auch Events anbieten wollen. Das heißt, sie bietet den zwar jetzt intern für uns an, aber bereitet den so ein bisschen so vor, wie dann Externe bei uns später Workshops auch ausbereiten sollen. Und das ergänzt sich gerade sehr schön. Mir ist auch Wertschätzung einfach sehr wichtig, was ja oft in so gestressten Start-up-Welten ja auch schnell untergehen kann. Das versuche ich mir immer irgendwie vor Augen zu halten, weil so ohne mein Team würde ich das auf keinen Fall schaffen und ich bin ihnen sehr dankbar. Wir haben eine ganz tolle Gruppendynamik und ich habe mir auch relativ zu Beginn schon Werte überlegt sozusagen und definiert für mich und mein Unternehmen, wie das werden soll, weil Start-up ist ja auf schnelles Wachstum irgendwann mal ausgelegt. Und das verändert sich halt kontinuierlich und schnell. Und ich bin großer Fan davon, ein stabiles Fundament zu haben. Und dann dauern manche Sachen vielleicht ein bisschen länger in der ersten Ausarbeitung, aber dafür stehen die dann fest auf einem Fundament und das hat irgendwie Hand und Fuß und kann nicht so einfach umgewählt werden in stürmischen Zeiten. So. Und da sind zum Beispiel Werte, die ich verfolge, Authentizität und Neugierde, weil das ist so die Grundoffenheit, die wir bei Sexeducation brauchen und wollen, unsere Offenheit und der Wille für Inklusion. Unabhängigkeit ist uns sehr wichtig, weil sonst sind wir, glaube ich, die Ersten, die von irgendwelchen großen ja, Sextoy-Unternehmen oder Verhütungsunternehmen aufgekauft werden. Und das möchte ich nicht, sondern es soll klar sein, wenn wir auf Events Sachen präsentieren und vorstellen, dann gibt es halt auch andere Produkte zur Auswahl und dass die Personen, die halt teilnehmen, selbst entscheiden können, was sie machen wollen, was sie haben wollen. Also ein bisschen wie chip.de, aber nur für Sex. Sowas. Also diese Unabhängigkeit würde ich mir gerne bewahren. Vielfalt ist mir sehr wichtig und ein Wert, den wir uns jetzt auch auf die Fahne schreiben, den wir uns gar nicht selbst geben würden, der uns aber, das ist eigentlich das Erste, was uns zurückgemeldet wird, ist Mut. Und das finde ich inzwischen einen sehr schönen Wert, dass wir mutig sind. So. Und ich selbst sehe das gar nicht so, weil mir das Thema so wichtig ist und so am Herzen liegt. Und ich glaube eben, dass hat ja viel Potenzial, dass wir darüber sprechen und es braucht Leute, die irgendwie offen sind und da vielleicht auch mit einer Prise Humor rangehen und traue das meinem Team und mir zu. Und wenn dann Leute sagen, hey, ich finde das klasse und voll mutig, finde ich das eine total tolle Eigenschaft und eine total tolle Rückmeldung und sehe das als großes Kompliment, dass wir als mutig wahrgenommen werden, weil ich glaube, in unserer heutigen Zeit und Welt braucht es mehr Leute, die irgendwie mutig vorangehen und wenn wir solche Personen sein können, dann ja, ist das eine große Ehre und freuen wir uns sehr drüber und nehmen wir gerne so an.
Sehr, sehr cool, sehr cool. Wie alle Leute, die ich bislang hier beim Lokalhelden-Podcast hatte, bist du natürlich auch aus MV. Und dementsprechend ist es, finde ich, immer vor allem spannend, vielleicht auch da mit Misconceptions zu brechen, im Sinne von, was MV im Hinblick auf Gründung bietet, vielleicht auch nicht bietet. Und auch da, lass doch einfach die Leute reden, die es machen, die gründen. Deswegen auch an dich mal die Frage, was bietet dir MV, also oder hat bislang und auch in Zukunft, was denkst du, ist MV ein guter Standort für dich und deinen Gründungsprozess, dein Business Development? Und wo sagst du, ja, wenn wir das auch noch hinkriegen, dann wäre es halt noch besser.
Okay, also Mecklenburg-Vorpommern ist ein super Standort zum Gründen. Einmal aufgrund des Netzwerks. Also hier sind einfach weniger Menschen als in anderen Bundesländern. Das heißt aber auch für die Leute, die sich dann in dem Maß engagieren und gründen wollen, gegründet haben, die Vernetzung fällt in dem Sinne relativ leicht, weil man sich einfach kennt oder schnell kennenlernt auf den Netzwerkevents. Dann sieht man doch ähnliche Leute also in unterschiedlichen Standorten und das ist total viel wert. Und auch verschiedene, also nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern auch vom Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder MinisterInnen trifft man auch Leute auf den Events und bleibt dann auch schnell im Kopf. Da haben wir manchmal auch noch den Bonus, eben mit unserer Idee an sich schneller im Kopf zu bleiben bei dem Thema. Aber das ist total viel wert, schätze ich auch sehr. Und eben, dass dadurch, dass es so wenig Gründungen gibt, verhältnismäßig zum beispielsweise Berlin, wird es einfach gefördert, dass einfach noch mehr Leute hier gründen und es nutzen. Deswegen ist auch das eine tolle Möglichkeit, also dann hier so Förderprogramme und auch die Chance, in solchen Programmen aufgenommen zu werden. Wenn ich mich jetzt mit solchen Ideen, bleiben wir bei Berlin, bewerben würde, wo es Startups wie Sand am Meer gibt, weil es irgendwie zum guten Ton gehört, wenn man was studiert, dass man auch mal was gründet und das ein bisschen so inflationär teilweise ist. Es ist einfach eine andere Chance und Wahrscheinlichkeit, in solche Programme aufgenommen zu werden und erfolgreich zu gründen, weil eben das Netzwerk und diese Unterstützung maßgeblich sind, um voranzukommen. Und das ist eine tolle Möglichkeit. Und was mir noch ein bisschen fehlt, ist Thema Infrastruktur. Wir haben ganz tolle Events und Netzwerkveranstaltungen, die dann manchmal einfach schwer zu erreichen sind, zumindest für junge GründerInnen, die vielleicht gerade noch nicht über ein Auto verfügen oder da gut angebunden sind. Ich war mal bei einem Event in der Nähe von Rostock auf so einem ganz tollen Gelände. Und haben mich die Jungs von Deepa Technology haben mich da mitgenommen und das war ein total spannendes Event und ich war ihnen sehr dankbar. Und als wir vor Ort waren, also auch da Thema Infrastruktur, wurden wir gebeten, weil es einen Livestream gibt, unsere Handys in den Flugmodus zu schalten, damit der Livestream aufrechterhalten bleibt. Und das ist dann auch so ein bisschen eine Doppelmoral in dem Sinne, dass man dann die jungen Gründerinnen und Gründer vergisst am Bahnhof im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, da so ein besserer Ausbau für die fürs Hin- und Herkommen, das würde ich mir wünschen.
Das verstehe ich. Abschließende Frage, dann sind wir heute schon durch mit unserem Podcast, ist wie an jeden Gast bei mir, was ist für dich persönlich ein Lokalheld, eine Lokalheldin?
Ich glaube, das sind Leute, die den Netzwerkgedanken schätzen und leben. Also gerade in Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, aber überhaupt in der Gründungsszene, sich gegenseitig zu pushen, zu empfehlen, voneinander zu erzählen, übereinander zu erzählen, aber auch da miteinander zu sprechen, natürlich nicht übereinander. Das ist mir auch sehr wichtig, sich zu unterstützen, insbesondere auch nochmal Frauen und Non-Binaries und also Menschen, die weniger eine Bühne bekommen, sich zu fördern und zu unterstützen. Und wenn man für irgendein Event zum Beispiel angefragt wird und man keine Zeit hat, dann Leute weiter zu empfehlen, zu sagen, hey, ich kann zwar nicht, aber ich hätte da, frag doch mal die Person. Und das ist sehr viel wert und das ist auch einer meiner Antriebe, da Leute weiter zu empfehlen und sie zu vernetzen, wenn man denkt, das passt gut zusammen.
Sehr, sehr cool. Ich fand's super. Ich finde das, mich begeistert es immer, wenn man so eine Themen auch mal findet. Das ist, kommt immer gar nicht so von ungefähr. Also muss man auch ein bisschen danach wühlen. Aber ich finde, das ist nochmal mehr ein Beispiel, wie reichhaltig dieses Ökosystem also inhaltlich und thematisch ist in MV. Dass wir eben nicht alle nur an der nächsten App schrauben und irgendwelche tollen Workflows optimieren und dies, das, jenes passiert. Oder ganz klassisch irgendwas mit Tourismus und Landwirtschaft machen, sondern was ja auch alles super ist, aber dass wir auch, wir haben tolle Food-Sachen, wir haben tolle Technologie-Sachen, wir haben Sachen, die schon viel Erfahrung mitbringen, wir haben Sachen ganz frisch und sagen, probieren wir halt mal aus. Wir sehen aber, es funktioniert und bis hin zu solchen wirklich auch, sag mal, gesellschaftsdisruptiven Themen, Deswegen finde ich es richtig, richtig cool. Ich wünsche euch, also ich drücke alle Daumen, die ich habe, sind nur zwei, aber die sind fest gedrückt, dass es für euch so weiterhin so erfolgreich weitergeht. Und genau, ansonsten glaube ich, bleibt nur zu sagen, schaut bei euch mal bei einem Event vorbei. Habt ihr was auch in der Pipeline, was demnächst, wo man euch mal treffen kann schon?
Wir sind eigentlich immer bei den Gründungsstammtischen mit am Start in verschiedenen Städten. Ansonsten kontaktiert uns gerne bei Instagram oder über unsere Website. Und wir haben ja viele Aufgaben offen. Also falls ihr Bock habt, euch aufzutoben, vor allem im Bereich Social Media, Sex Sales, man kann super viel bei uns machen und sich kreativ austoben. Und wir haben viel Spaß im Team. Also auch da, ja, Offenheit. Genau. Ansonsten könnt ihr immer gerne vorbeikommen. Wir machen regelmäßig Socials und Ausflüge gemeinsam als Team, wo man auch so vorbeigucken kann, wenn man interessiert daran ist. Und genau.
Sehr cool. Alicia, vielen, vielen, vielen Dank. Und für alle anderen freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Episode natürlich auch wieder dabei seid. Also macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut, unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.